ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen, Maya Göpel.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind und dass Sie es zu uns geschafft haben. Sie sind Politökonomin, Transformationsforscherin, Expertin für Nachhaltigkeitspolitik, Honorarprofessorin an der Leuphana Universität und Sie waren Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung. Puh, jetzt muss ich erstmal durchatmen, das ist eine ganze Menge. Wie würden Sie sich denn am besten zusammenfassen?
Unbändigbar neugierig und einfach, ich möchte so gerne, dass wir Probleme lösen und eine gute Zukunft schaffen. Und deshalb laufe ich immer durch die Gegend und gucke, wo können neue Kooperationen entstehen? Wo können wir Brücken bauen? Warum bringen wir nicht mehr von den guten Lösungen in die Welt? Mhm. Und da treibt es einen in unterschiedliche Sektoren, in unterschiedliche Fragestellungen.
Ja, deshalb bieten Sie auch thematisch wahnsinnig viel an oder sprechen auch zu vielen unterschiedlichen Themen. Da sind Sie auch sehr gefragt. Und Sie sind ja auch schon lange sehr präsent in diesem wissenschaftlichen Diskurs, sage ich jetzt mal, 2020 und 2022 viel beachtete Bücher geschrieben, die Welt neu denken und wir können auch anders. Da ging es um Transformationen. Da wurden Sie dann auch sehr populär. Können Sie mal uns erzählen, was so Ihr Antrieb ist nach dem, was Sie jetzt gerade schon genannt haben?
Mhm. Ja, im Prinzip ist es ja eine Mischung aus ehrlich hingucken. Also das war ja auch bei genannten Beirat zum Beispiel für die Bundesregierung ja der Auftrag, zu sagen, wir gucken die globalen Umweltveränderungen an, um zu verstehen, was das für Gesellschaft und die Gestaltungsfreiheiten in einer Gesellschaft bedeutet. Und wenn dann eine Klimakrise am Horizont erscheint oder wir merken, dass die Wasserkreisläufe unterbrochen werden oder Biodiversität kaputt geht, weil wir zu viele Zonen eben abholzen oder versiegeln, dann ist das natürlich ein Warnindikator und dann gibt es einen Aufruf zu sagen, wir machen die Dinge anders, wir machen die besser. Das ist ja die ganze Nachhaltigkeitsagenda. Und die hat es nicht immer leicht, sich gegen eine Fortschreibung der alten Lösungen durchzusetzen. Und ja, deshalb braucht es eben beides, das Hingucken, sagen, hey, da bauen sich Risiken auf, das sollten wir vermeiden. Und guck mal, wenn wir das so und so lösen, dann kann doch auch wirklich eine gute Zukunft entstehen. Und das ist eine kommunikative Herausforderung und das ist eine politische Herausforderung, weil wir da natürlich Interessen, Macht, Ideen, Identitäten neu ausrichten.
Was lese ich da als Antrieb raus? Ist es Sorge, Angst?
Nee, gar nicht. Also auch zwischendurch im Moment kann man sich das ja auch mal sorgen. Aber eigentlich ist für mich dieses Faszination, das geht doch besser, ist eigentlich der schönere Impuls. Mhm. Weil wir ja eigentlich dadurch auch immer gelernt haben und die offene lernende Gesellschaft sich ja genau dadurch auszeichnet, dass sie beobachtet, Horizon Scanning, ne, das Umfeld angucken und sagen, wir können das noch besser, wir können das noch schöner. Oder wenn was sich bewährt hat, natürlich auch, das lassen wir so. Und deshalb habe ich immer auch überlegt, wie kriegen wir das aus der Überpolitisierung raus in so eine Designperspektive oder so eine Lösungsperspektive, so eine Aufbruchsstimmung.
Ist das schwierig, weil Sie, also mit der Popularität bei Ihnen kam ja auch die Kritik an Ihnen, die wurde dann auch schärfer, zum Teil sehr scharf formuliert. Da ging es zum Beispiel um Co-Autorenschaften in Ihren Büchern oder dann sollten Sie eine führende Position im Deutschen Institut, im Institut für Deutsche Wirtschaft bekommen. Auch da gab es dann irgendwie scharfe Diskussionen. Hat das Ihre Arbeit irgendwie beeinflusst, verändert?
Also die Erfahrungen sind natürlich sehr unschön. Also gerade wenn das Gefühl war, wow, hier war doch eine kollegiale Verbindung eigentlich, warum redet man nicht miteinander, anstatt Sachen in der Presse übereinander und dann sehr unschön für eine Seite auszutragen. Und ich habe mich da immer bewusst nicht dran beteiligt, dagegen zu hauen öffentlich, weil ich das Gefühl habe, das schadet der Institution und den Personen nachhaltig viel mehr. Mhm. Gleichzeitig war es für mich schon auch interessant, warum ein bestimmter Erfolg dann eben tatsächlich auch dieses Bedürfnis anscheinend wachruft, Dinge, die sehr weit verbreitet sind, also zum Beispiel diese Co-Autorenschaft im Sachbuch, vor allem, weil ich mich immer dafür eingesetzt hatte, eigentlich, komm, ich möchte das draufschreiben, aber wenn jemand, der mit dir zusammenarbeitet, sagt, ich will es aber nicht und ich habe es mir vertraglich zusichern lassen, ja, dann ist die Frage, warum parke ich die Schuld bei derjenigen, die es nicht mal entschieden hat? Das sind natürlich Entscheidungen. Und deshalb ist die Frage, warum wirst du auf einmal eine beliebte Angriffsfläche? Und das ist, glaube ich, so eine Mischung natürlich. Das war ein Zeitpunkt, da war ja auch die Nachhaltigkeitsagenda sehr mit Rückenwind, sehr erfolgreich. Also vor Corona und auch noch im ersten Jahr haben wir viel darüber gesprochen, dass wir Dinge ganz anders machen sollten. Da gibt es natürlich einige Gruppen, die das nicht so gut finden, wenn sich das durchsetzen wollte. Und dann gibt es immer, wie bei allem, halt blödeweise diese Neidkulisse. Und das finde ich eigentlich traurig, weil wir wissen ja ganz genau, dass wir viele, viele Akteurinnen brauchen, um die Veränderungen überhaupt in die Welt bringen zu können.
Wir haben gerade darüber gesprochen, dass mit der Popularität, die für Sie als Wissenschaftskommunikatorin dann kam, mit den viel beachteten Publikationen, dass dann auch die Kritik kam, dann kam die Geschichte beim Institut der deutschen Wirtschaft, wo sie also eine Abteilungsleitung übernehmen sollten. Und dann gab es viel negative Presse und sie haben dann am Ende gesagt, okay, dann mache ich es nicht.
Und ja, wir waren noch gar nicht so weit, ne?
Ja.
Also das ist ja das Blöde, du kannst nicht mal mehr irgendwelche Gespräche, ich habe ja immer mehrere Optionen gesagt, ich überlege mir das zu machen und das zu machen, als nächstes wollte ich gerne institutionell mich wieder anbinden. Das war noch überhaupt gar nicht gesetzt, das ist so ähnlich wie so ein Heizungsgesetz. Man darf keine Gespräche mehr führen, ohne dass irgendwer, der oder die das vielleicht nicht so gutiert, dann überlegt, okay, das sticht man am besten durch die Presse. Also ja, das war eine Idee von mehreren.
Ja, also das Ende des Lieds war, sie sind nicht hingegangen.
Genau, lieber nicht.
Aber ich wollte meine Fragen nochmal wiederholen. Hat diese ganze Kritik dann auch in der Öffentlichkeit, hat es Ihre Arbeit verändert? Arbeiten Sie jetzt anders, als Sie es damals gemacht haben? Sind Sie vorsichtiger geworden, misstrauischer?
Ja, das lässt keine Person, glaube ich, kalt. Weil natürlich ist dann irgendwann auch wirklich die Frage, warum mache ich das alles? Weil das nicht angenehm ist, auch welche E-Mails dann zum Teil im Postfach landen und dass ich jetzt darauf achte, dass niemand weiß, wie meine Kinder aussehen oder wo die zur Schule gehen und so, das sind ja schon doofe Entwicklungen eigentlich. Und trotzdem habe ich dann überlegt, nö, dann gründen wir jetzt eben eine eigene Institution, das ist Mission wertvoll. Vor 2 Jahren gestartet, habe ich eben dann Stiftungsgelder bekommen, zu sagen, wir gehen jetzt voll in die Wissenschaftskommunikation außerhalb der typischen Guidelines. Also, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt, bringen Medien, Wirtschaft und Wissenschaft zusammen und wirklich in so einer wirren Allianz immer zu zeigen, das sind eigentlich die Möglichkeiten der sozial-ökologischen Transformation. Wir sollten anders drüber sprechen, besser zeigen, welche Gewinne wir dadurch machen können, aber auch welche Verluste durch Nichthandeln entstehen. Also wie müsste der Diskurs mal anders geführt werden, damit wir hier transparenter werden, aber auch immer Vorzeigeidole. So mit Film, Fernsehen hatten wir wirklich tolle Initiativen auch, die eine Kollegin unter dem Planet Narrative Bereich nach vorne trägt. Jetzt haben wir wirklich super Zusammenarbeit mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Das heißt wertvolles Unternehmertum, wirklich zu sagen, was ist denn eigentlich eine Bilanzierung und eine Wertschöpfung von einem zukunftsfähigen Unternehmen? Warum sollte das Soziale und Ökologische da natürlich drin sein? Und das hat total viel Spaß gemacht, war aber auch unfassbar anstrengend. Also wenn man so mit Stiftungsgeldern und alles von Scratch anfängt und was ganz Neues aufbaut, das war jetzt ganz schön viel Arbeit auch.
Das sind auch Themen für heute, über die wir sprechen wollen. Wenn Sie sich so auf die Wissenschaftskommunikation verstehen und Transformationen, dann ist das ja eine Frage, die Leute auch reizt. Sie haben vorhin gesagt, viele möchten gerne am Alten festhalten oder das Alte fortschreiben. Dafür kann man ja irgendwie auch ein gewisses Verständnis aufbringen. Wie optimistisch schauen Sie denn jetzt gerade in die Zukunft? Weil die Stimmung ist eigentlich schlecht zurzeit.
Ja, das ist auch einer der Gründe, weshalb ich gedacht habe, wunderbar, dass wir jetzt einigermaßen stabiles Team haben. Jetzt gehe ich selber wieder mehr raus, weil das Unangenehme, sich noch einzumischen, hat zugenommen. Also merke ich auch viel von wissenschaftlichen Kollegen. Und gleichzeitig ist es so wichtig, gerade in der Stimmung des Abräumens und der Stimmung des Untergangs, immer wieder eine Taschenlampe hinzuhalten und sagen, da könnte es auch lang gehen. Also wenn wir die Möglichkeitsräume nicht weit halten, dann wird es ja sehr schnell sehr tunnelig. Dann heißt es, es gibt keine anderen Alternativen mehr. Das ist die einzige Zukunft, die noch greift. Keiner will das mehr, hören wir überall. Und es stimmt halt zum Glück nicht. Und dann brauchen wir Institutionen und Akteurinnen, die die anderen kleineren Geschichten, weniger lautstarken, weniger brüllenden sichtbar machen, um auch das Vertrauen nach vorne zu bringen, dass wir durchaus in Deutschland noch bereit sind zu kooperieren und gerne Probleme lösen möchten. Und wer das eigentlich wäre und wie man durch eine andere vielleicht Umgangsform, Politik und Kommunikation diesen Mut auch wieder stärken könnte.
Ja, oft ist es ja so, dass man das Gefühl hat, was kann ich da überhaupt tun? Gut, als Individuum ist eine Sache, institutionell ist wieder eine andere Sache. In diesem ganzen, sage ich mal, Wald aus vielen, vielen Problemen, ja, eine stagnierende Wirtschaft, eine Migrationspolitik, die irgendwie nicht richtig funktioniert und. Wo setzen Sie da am besten an? Also auch mit Ihrem Transformationsdenken?
Also unsere Idee bei Mission Wertvoll und jetzt auch dem Buch Werte ist ja wirklich erstmal 3 Schritte zurückzugehen und sagen, worum geht's eigentlich? Weil wir so schnell so verhakt sind schon in Antworten oder Vorschlägen und uns geht so ein bisschen verlustig, wo kommen die her? Wer hat sich die überlegt und mit welcher Intention? Weil häufig liegt dahinter ja ein positives Zukunftsbild, wie wir es zum Beispiel mit den globalen Nachhaltigkeitszielen verankert haben. 2015 noch gab es ja diesen gemeinsamen Kompass der Weltgesellschaft sozusagen von 193 Ländern unterstützt, dass wir so ein friedliches und für alle Menschen teilhabesicherndes Leben auf dem Planeten ja auch ermöglichen könnten. Und wir haben das in Deutschland auch als Nachhaltigkeitsstrategie. Das heißt, wir haben so Zielkoordinaten, wo sich, glaube ich, viele zu Hause fühlen, weil das ist ja auch sowas wie soziale Gerechtigkeit drin, Bildungsgerechtigkeit, Zugang zu Wohnraum, aber natürlich auch innerhalb der planetaren Grenzen. Das heißt, so ein Kompass ist da Und dann eben zu überlegen, wie kriegen wir das besser in die Welt und wie können wir darauf hin agieren? Warum stehen uns bestimmte Begriffe, bestimmte ja auch Schuldzuweisungen dabei so im Weg, diese Gemeinsamkeiten besser zu sehen? Und da hilft so ein Zugang über Werte sehr.
Wir wollen heute über Werte sprechen, weil Sie sich, Frau Göppel, eingehend mit dem Thema beschäftigt haben. Ja, und das kann man ja sehr schön gerade sehen an der aktuellen Entwicklung in Deutschland, wenn man in die aktuelle Politik schaut. Wir sind im Wahlkampf. CDU-Chef Friedrich Merz will morgen am Donnerstag verschiedene Anträge zur Verschärfung der Migrationspolitik in den Bundestag einbringen und dafür notfalls auch die Zustimmung der AfD in Kauf nehmen. Das war bisher strikt ausgeschlossen, auch für die CDU. Sehen wir hier, wie so Grundsätze und Werte für einen vermeintlichen Wahlsieg oder eine Deutungshoheit geopfert werden?
Ja, was mich so bekümmert, ist, dass wir selten erstmal in Ruhe sacken lassen, warum uns diese Taten so wahnsinnig verstören. Und das ist ja völlig verständlich. Und dann überlegen, welcher Wert, Grundwert ist ja Sicherheit im Prinzip, der angespielt wird. Wie können wir den jetzt bestmöglich, aber auch langfristig erhaltend schützen? Weil jetzt so Kurzschlussreaktionen, die einfach nur auf Individuen und bestimmte Gruppenziehungen, also ist das überhaupt die Definition in dem Fall, ne? Migrationshintergrund, oder ist das nicht jemand, der einfach hochtraumatisiert gewesen ist als ein Individualtäter? Also er hat ja eigentlich kein terroristisches Motiv nach vorne getragen. Aber es geht dann ganz schnell, dass wir eben Gruppen als schuldig erklären und Sicherheit versprechen, indem wir drakonisch Symptome bekämpfen.
Ja, am Ende gibt es natürlich eine Häufung in letzter Zeit ähnlicher Taten. Man denkt an Mannheim, genau. Man denkt an Solingen, man denkt an Magdeburg und jetzt natürlich an Aschaffenburg.
Und dann, absolut.
Ist die Diskussion nicht mehr von der Hand zu weisen.
Nein, ich finde es auch total wichtig zu fragen, warum ist das Sicherheitsempfinden in unserer Gesellschaft so reduziert und wo kommt es her? Ne? Und dann würde ich gerne aber über Integration sprechen und nicht nur über Migration, weil da gibt es ja auch ganz, ganz viele Geschichten von Personen, die hier angekommen sind, die unheimlich gerne noch ganz anders mitmachen würden und dann eben durch Arbeitserlaubnisse, die nicht erstellt werden, durch Anträge, die ewig brauchen, auch ein Stück weit in diese, ich fühle mich abgestellt und dann auch zunehmend stigmatisiert. Das hilft nicht. Gerade wenn ich sehr traumatisiert hier angekommen bin, brauche ich im Grunde genommen eine Einbindung und am besten eine Tätigkeit, um tatsächlich auch wieder Fuß zu fassen. Deshalb wünsche ich mir das eben auch. Wie kann Sicherheit auf allen Seiten etabliert werden, sodass wir insgesamt das Gefühl haben, wir haben ein besseres Verständnis dafür. A, wer kommt hierher? B, natürlich, wer auch immer mehrfach vorbestraft ist, gewalttätig schon war und als psychiatrisch behandlungswürdig, dann einfach zu sagen, ja Gott, du hast ja gesagt, du reist aus, tschüss, dann kümmern wir uns nicht. Da kann man natürlich wirklich fragen, was da falsch gelaufen ist. Und da, glaube ich, gilt es, aufmerksamer zu sein. Aber ich muss nicht sofort alles verschärfen. Ich kann ja innerhalb der bestehenden Regeln mal fragen, warum funktioniert denn sowas nicht?
Das sind jetzt ein bisschen in einem anderen Bereich. Ich wollte eigentlich oft darauf hinaus, wie Werte jetzt zum Beispiel so eine Abgrenzung zu einer bestimmten politischen Gruppierung, die in Teilen als gesichert rechtsextrem gilt, von vielen als verfassungsfeindlich betrachtet wird, warum die jetzt plötzlich vielleicht aufgegeben wird? Oder ist das alles nur politisches Spiel und man sollte das nicht so ernst nehmen?
Also in meinem Verständnis ist es ja zwei. Eine sind Anträge gemeinsam vorbereiten und das andere ist, kann ich überhaupt verhindern, wofür andere ParlamentarierInnen stimmen? Also ich muss ja Gesetzesvorlagen hinlegen können, kann ja nicht irgendwie von vornherein klar machen, ihr dürft dafür nicht stimmen, sonst kann ich diese Gesetzesvorlage nicht hinlegen. Also sind für mich eben auch zwei paar unterschiedliche Vorgänge. Und das Zweite wäre natürlich schlimm, weil tendenziell konstruktive Dinge, nur weil eine bestimmte Partei dafür stimmen würde, nicht mehr hinzulegen, wäre schwierig. Aber wenn man von Anfang an dafür abgefeiert wird, von einer rechtsextremen Seite, dann sollte man sich vielleicht Gedanken machen, ob es noch so konstruktiv geblieben ist.
Aber es zeigt auch, wie schwierig es ist, tatsächlich Werte zu vertreten, auch in so einer politischen Gemengelage, die dann herrscht.
Blöd ist es, wenn ich sage, mir ist es total egal, ob diese Partei dann das gut findet oder nicht und anderen Parteien dann die Pistole auf die Brust zu setzen. Entweder ihr geht jetzt mit mir mit oder ich nehme halt die anderen. Also damit legitimiere ich die anderen als ein gleichwertiges Gegenüber wie die demokratischen Parteien. Und das finde ich in dem Fall tatsächlich fahrlässig. Und wenn dann noch getönt wird, was soll dieses Brandmauergerede, dann muss ich mich natürlich fragen, ob ich da noch ernsthaft dabei bin, zu sagen, Rechtsstaatlichkeit ist bei uns schon die Kern-DNA.
Kurze Frage vielleicht noch dazu. Jetzt mal angenommen, die CDU bringt die Anträge ein und die werden jetzt von AfD, BSW und FDP einfach mal angenommen mitgetragen, aber nicht von SPD und Grüne. Was bedeutet denn das für eventuelle Koalitionen, auch so eine wertebasierten Gemeinschaft dann nach der Bundestagswahl?
Naja, dass es wichtig ist, darum zu ringen. Was sind Werte und wie verstehen wir auch, darum ging es mir auch ein bisschen in dem Buch, zu überlegen, nicht nur Werte zu deklarieren, weil die stehen ja auf jedem Wahlplakat drauf. Da steht Wohlstand, Sicherheit, Freiheit drauf und Frieden im Zweifel noch. Aber niemand macht sich die Mühe auszubuchstabieren, unter welchen Bedingungen, sagen wir denn, sind möglichst viele dieser Werte erfüllt.
So. Sollen wir uns gleich mal die Mühe machen?
Können wir gerne, aber in dem Fall ist es natürlich erstmal auch das, was jetzt hoffentlich stattfindet. Und wenn dadurch gerungen wird, zu sagen, wir haben konkrete politische Vorschläge auf dem Tisch, von denen unterschiedliche demokratische Parteien sagen, so würden wir das gerne in der Realität sehen, dann fangen wir eigentlich an, einen Diskurs zu führen. Nur sollten wir den sachlich führen und nicht so agitiert und nicht mit lauter Feindbildparolen.
Die Stimmung in Deutschland und in Europa ist so schlecht wie lange nicht. SWR1 Leute mit Maya Göpel und sie beschäftigen sich mit Transformation. Und das ist eine Transformation, würde ich sagen, diese Stimmung. Wo sehen Sie denn die Ursachen für diese schlechte Stimmung?
Also wir kommen ja immer so systemisch, ne? Also wenn man aus systemischer Perspektive drauf schaut, sucht man nicht nach einem Grund, so Ursache, Wirkung, sondern sucht mehrere Treiber von einer bestimmten Situation. Und wir haben natürlich auf der einen Seite gehabt dieses Treiben in tatsächlich ein Ersetzen eines fossilen Energiesystems mit einem Erneuerbaren. Dann gibt es Interessen und Macht, die das nicht gut finden. Die haben sich ja jetzt auch sehr gut formiert durch zwei Krisen hindurch. Gerade seit dem Krieg gegen die Ukraine kann man ja mit den Energiewerten wieder a. sehr viel Geld verdienen und b. dadurch auch nicht so gerne schnell den Übergang machen. Also die Dividendenorientierung bei den großen Ökonzernen sehen wir überall, verhindert dann auch das Ausmaß von Investitionen in die Erneuerbaren, was vorher durchaus gesetzt war als Pfad. Das heißt, da ist so, wer lässt los und welche Idee von einem alternativen System kann das ersetzen? Das Zweite ist, dass die ganze geopolitische Neuformierung jetzt natürlich sehr viel Sorge macht, weil wir das Multilaterale aufgeben. Wir sehen neue Verschiebungen durch eben tatsächlich sehr gewaltvolle zwischenstaatliche Konflikte ja jetzt auch wieder. Und wer ist eigentlich bei wem noch in einer Allianz und tragen jetzt überhaupt Institutionen noch, was natürlich jetzt mit Trump und dem Ausstieg aus den ganzen Organisationen nochmal forciert wird. Und dann ist die Sorge in der ganzen Krisenhaftigkeit innerhalb der Gesellschaft, wie finden wir die Antworten und wer setzt sich in den Antworten durch? Sind das welche, die gemeinwohlorientiert sind und alle mitdenken? Oder wird die Krise eben zum Stück weit auch dafür genutzt, die eigenen Interessen ganz nach vorne zu stellen und die anderen werden mir ein bisschen egaler?
Von unterschiedlichsten Seiten und das ist Unsicherheit auf der ganzen Linie. Aber gerade diese Diskrepanz zwischen der persönlichen Wahrnehmung und des eigenen Zustandes und dem Zustand der Umwelt, sage ich jetzt mal, und der Gesellschaft, den gibt es ja bei vielen. Also viele sagen ja, also mir geht es eigentlich ganz gut, aber da draußen, da ist ja alles ganz, ganz schrecklich. Diese Unterschiede, kann man das irgendwie gar nicht trennen? Also die eigene Stimmung von dem Zustandsbefund, den man selbst auch sieht und erhebt?
Also diese Sorge davor, dass die Gesellschaft immer egoistischer wird, sehen wir auch. Aber sonst ist genau das in vielen von diesen langfristigen Umfragen, die schon länger mit Menschen auch intensiver reden. Das ist für mich auch immer wichtig, dass wir uns gucken, woher kommen eigentlich so die Leute wollen Aussagen her. Gibt's ja sehr unterschiedliche Qualitäten auch in der Form, wie das erhoben ist.
Wo kommen die denn her?
Also diese unterschiedlichen, wenn man Sinus-Milieu-Studien beispielsweise nimmt oder More-in-Common-Studien, die machen sich die Mühe, machen längere basierte Interviews und Fokusgruppen und reden mit Menschen über mehrere Zeiträume hinweg mehrfach. Und dann haben wir diese ganzen Civi-Umfragen hier und da, wo eigentlich schon nicht mal klar ist, ist das überhaupt ein repräsentativer Antwortraum gewesen oder ist das dieses schnelle Durchklicken. Das hat natürlich eine andere Qualität. Und dann peitschen wir eine vermeintliche, die Bevölkerung will, Überschrift gegen die andere und alle sind eigentlich nur noch im Suchen, was will sie denn eigentlich wirklich? Und deshalb empfehle ich sehr, diese etwas tieferen Studien ernster zu nehmen, weil die näher an die Menschen heranrücken. Und da zeigt sich überall auch diese, eigentlich würden wir gerne kooperieren, noch viel stärker. Und deshalb zu gucken, wer setzt die Themen, auch mit Meinungsumfragen. Ich kann auch in der Fragestellung, ich habe mir das mal in Ruhe angeguckt eine Zeit lang, wie Meinungsforschung funktioniert, so Framing, Priming sind so Begriffe aus der Psychologie. Je nachdem, wie ich eine Frage stelle, wird die Antwort auch variieren. Ich kann ja auch Antwortauswahlen geben, dann sind bestimmte gar nicht mehr vorgesehen. Das heißt, da muss man ganz vorsichtig sein, wo kommt eigentlich gerade welche Umfrage her. Und wenn ich immer und immer wieder sage, sind Sie eigentlich auch so besorgt um Migration, sind Sie auch so besorgt um den schlimmen Standort Deutschland, die Wirtschaft geht kaputt, weil einige Akteure das ja auch benutzen, um eine Politik zu delegitimieren, auch gerne überziehen und auch gerne schlechter reden, dann kriege ich natürlich total die Sorge. Also wenn das die ganze Zeit die Schlagzeilen dominiert, dann spüre ich das auch. Also wir müssen wirklich aufpassen, wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung aus den Sachen wird.
Ja, aber also da sind ja dann auch die Medien gefragt, weil die wenigsten lesen ja wirklich die Umfrage oder können wirklich unterscheiden, das ist vielleicht auch zu viel verlangt, das ist jetzt eine gute Umfrage und welche ist etwas oberflächlich, sondern es wird eine Umfrage ja zitiert und da kommt es dann zu den Endverbraucherinnen und Endverbrauchern sozusagen. Also sind da die publizierenden Medien auch größer in der Verantwortung zu sagen, guckt mal nach, welche Umfragen ihr zitiert?
Das wäre exakt für mich einer der wichtigen Aufträge, ne? Dass ich mir bewusst darüber bin, wie vergleiche ich im Zweifel Äpfel und Birnen oder wie kann ich durch eine Nachfrage in einer Talkshow mal hinterfragen, wenn ein Forscher zum Beispiel sagt, die Ungleichheit ist überhaupt nicht gestiegen, der andere sagt, ist total gestiegen, dann sitzen die Zuschauer davon und denken, ja toll, jeder macht sich seine Zahl, wie er es gerade politisch möchte. Und dann sagt man noch, der SPD-nahe Ökonom, der FDP-nahe Ökonom, dann verliert natürlich jede Zuschauerin irgendwann den Glauben daran, dass es noch sowas wie eine tatsächlich unabhängige Wissenschaft gibt. Dabei wäre es so wichtig, das Forschungsdesign dann mal zu öffnen und zu fragen, wo unterscheiden sich denn vielleicht ihre Forschungsdesigns, warum kommen sie zu unterschiedlichen Ergebnissen? Bei Ungleichheit ist zum Beispiel ein Riesenunterschied, ob ich den Gini-Koeffizienten, das ist so eine Messgröße für Ungleichheit, auf Einkommen fokussiere oder auf Vermögensverteilung. Das ist ein ganz anderes Bild. Mhm. Oder ob ich darüber spreche, dass ein bestimmtes Durchschnittseinkommen vom Bruttoinlandsprodukt eben pro Kopf gerechnet meine Verteilung angeben soll, obwohl wir wissen, dass da sehr, sehr unterschiedliche reale Verteilungen dahinter stecken. Also wenn ich einfach eine Gesamtsumme durch die Anzahl Menschen teile, tue ich so, als hätte alle das gleich. Aber wenn ich den Median nehme stattdessen, dann sehe ich eine ganz andere Verteilung. Und das wissen die wenigsten. Aber damit könnten wir das Vertrauen auch wieder erhöhen, dass wissenschaftliches, methodisches Arbeiten und eine sachliche Weltbeschreibung eigentlich dann auch erst die Aushandlung und Meinungsbildung und Willensbildung oder unterfüttern könnte.
Mhm. Und wir hatten über die schlechte Stimmung gesprochen, da müssen wir natürlich auch international mal gucken, auch da ist die Stimmung schlecht. Die alte Nachkriegsordnung, so wie wir sie kennen, die scheint irgendwie nach und nach ein bisschen zu bröckeln. Jetzt sitzt ein Donald Trump im Weißen Haus in Washington, der arbeitet mit Deals und mit Drohgebärden zum Beispiel, indem er mit Zöllen droht. Da geht es um das Recht des Stärkeren, also so diese Tit-for-Tat-Mentalität. Ist das der neue Wert?
Ich glaube, wir spüren alle körperlich, dass das sicherlich nicht wertvoll ist im Umgang. Sondern eigentlich ein Zurückdrehen hinter zivilisatorische Errungenschaften. Weil dann ist völlig klar, da geht es nicht um Wohlstand für alle, sondern da geht es um eine Gewinnermentalität, koste es, was es wolle. Und das ist eher eine imperiale Strategie. Also wenn man das so mal versucht zu überlegen, wie sich die unterscheiden. Ich nehme mir Territorien, die ich brauche, und dann kann Dänemark sich ja überlegen, warum sie es auch gut finden. So. Und ich denke, wir sind alle klar, dass die Errungenschaft ja war, Wohlstand für alle, eine Gesellschaft, in der die Würde aller Menschen gilt. Und auch gerade diese menschenverachtende Umgangsform ist ja etwas, was jetzt sowohl von Elon Musk als auch Donald Trump diese Sorge und auch empfundene Angst vor, ich möchte nicht als nächstes Zielscheibe werden, auslöst, aber auch auslösen soll. Mhm. Und damit sind wir ja dabei, wo sind die Gegenstrategien? Nicht genauso dagegen schießen, sondern sagen, nein, also wir verteidigen bestimmte Grundwerte des Umgehens und wir verteidigen auch die Institutionen, die geschützt haben. Und das ist ja so wichtig auch zu verstehen, warum als erstes dann von rechtspopulistischen Akteuren die Medien, aber natürlich auch das Wissenschaftssystem und dann die Gerichte angegangen werden, weil das sind ja eigentlich alles die Checks and Balances-Institutionen, die in einer Unabhängigkeit dafür sorgen sollten, dass das Recht des Stärkeren nicht so durchgedrückt wird, dass eben das alle vom Tablett fällt. Ne?
Bevor ich nachher noch zu der Frage, müssen wir uns vielleicht merken, nämlich wie nah waren wir eigentlich jemals dieser Errungenschaft, Wohlstand für alle, das ist ja auch mal eine andere Frage. Aber dazu kommt ja jetzt, dass wir zum Beispiel in den USA sehen, dass man politische Macht auch einfach kaufen kann. Wenn man so einen Peter Thiel sich anguckt oder jetzt aktuell Elon Musk, ist das wie, oder ich formuliere es anders, wie groß ist denn die Gefahr von sowas?
Also die Konzentration von wirtschaftlicher Macht zu einer Größenordnung, dass sie gleich zum Beispiel dem Bruttoinlandsprodukt ganzer Staaten sind, diskutieren wir ja eigentlich schon länger und sagen, was ist denn daran eigentlich noch Marktwirtschaft? Ne? So Oligopolstrukturen ist ja eigentlich etwas, von dem man sagen würde, ist nicht unbedingt innovationsfördernd. Und die Einflussnahme auf die Politik ist dann natürlich sehr groß. Und gerade in den USA, wo diese Spenden noch eine andere Größenordnung einnehmen, es ist natürlich auch die Frage, wie kaufbar ist dann tatsächlich so ein Apparatus? Und wenn wir uns die Besetzung angucken und die Anzahl Milliardäre, die da jetzt berufen wurden, ist das schon eine Oligarchie.
Ja, das ist ja diese Idee, dass die Welt doch lieber von CEOs und Milliardären regiert werden sollte. Also der Ex-Außenminister Sigmar Gabriel, der hat es am Wochenende als so eine Art, Zitat, so eine Art römischer Senat der Edlen genannt. Also wer die Edlen in dem Senat sind, ist klar. Wohin führt denn das am Ende? Also wenn wir das jetzt zu Ende denken, mal diese Entwicklung, die da gerade zu sehen ist. Was glauben Sie?
Also ich finde, die Begriffe Oligarchie oder Tyrannei sind dann am Horizont durchaus wohl gewählt. Und ich würde das Edle wegstreichen wollen in dem Zitat von Herrn Gabriel. Das ist die Selbstzuschreibung. Und das sehen wir ja auch. Also wenn diese gottgleiche Analogie da inszeniert wird, ich habe überlebt ein Attentat und das ist so ein Zeichen von Gott, dass ich jetzt hier was aufbauen soll. Jetzt gibt es irgendwelche Deep-KI-Fake-Videos von Elon Musk in unterschiedlichsten Varianten, wo er über Gott, mit Gott, als Gott gesandt für die Erde inszeniert wird. Also das nimmt ja Ausmaße an, die ein bisschen...
Und was bedeutet das für die Errungenschaft, Wohlstand für alle?
Ja, im Prinzip werden einige wenige dann eben bestimmen, wer bekommt wie viel von dem Wohlstandskuchen ab und unter welchen Bedingungen wird er erstellt werden. Und das ist ja genau das, wo wir mit Demokratien und einer liberalen Werteordnung und einer Chancengerechtigkeit als Ausgangsbasis anders angetreten sind. Und deshalb ist es auch so wichtig, zwischen dem libertären Konstrukt und dem liberalen zu unterscheiden. Mhm. Weil das Libertäre hat überhaupt kein Problem zu sagen, wir sind für freies Unternehmertum und für ganz kleinen Staat, wenn man eine Ausgangsposition ist, wo ja das freie Unternehmertum nicht mehr gegeben ist, sondern eigentlich monopolistische Machtstrukturen. Wenn ich dann den Staat ganz klein mache, ist das super, weil dann kann niemand staatlich mehr anfangen, meine Macht wieder zu reduzieren. Und das ist ja wichtig zu wissen, wie viele Verfahren eigentlich gerade sowohl gegen Donald Trump als auch gegen Elon Musk liefen.
Wenn wir da in die USA schauen, können wir ja hier in Deutschland sagen, naja gut, das ist ja nur da drüben in den USA. Wir haben ja hier den starken Mittelstand. Bei uns kann das nicht passieren.
Ja, schön wär's, wenn wir uns da zurücklehnen könnten, aber das können wir natürlich nicht. A, sehen wir die Verflechtung mit den USA natürlich extrem und wenn die Ansage von Donald Trump war an die Wirtschaftsführenden in Davos, entweder investiert bei uns oder ihr kriegt die Zölle, dann hat das natürlich die Frage auch von, wo ist eigentlich ein Standort? Die zieht er damit ja hoch, ne? Also wo möchte die einen primären Standort haben? Und damit ist natürlich auch die ganze Thematik, welcher Rechtsraum gilt für mich und wo fühle ich mich auch ein Stück weit verantwortlich und rückgebunden. Und wenn wir uns dann überlegen, was in China gleichzeitig passiert mit dem Einbruch des Exportmarktes, ist das für unsere Wirtschaft natürlich ein Riesenthema. Gleichzeitig ist die gute Nachricht, dass wir innerhalb der Europäischen Union immer noch den größten Absatzmarkt haben und deshalb uns jetzt ernsthaft in einer Nein-und-Strategie vielleicht sagen, nein, so lassen wir nicht mit uns umgehen und wir können hier die Zusammenarbeit stärken und sind dann auch noch immer eine sehr signifikante, nicht nur Wirtschaftsmacht, sondern eben auch Akteurskonstellation, die ja dann auch mit Kanada, mit Japan, vielleicht sogar mit Kalifornien nochmal einen eigenen Deal machen kann.
Und ich habe hier eine Nachricht auf dem Schirm, die kommt von SWR1-Hörer Herr Kaiser, nennt er sich aus Karlsruhe. Der sagt, was halten Sie denn von dem Prinzip zurück zum Leistungsprinzip anstatt zurück zum Recht des Stärkeren? Als hier ansässiger Unternehmer spüre ich gerade die wirklich schlechte Wirtschaftslage und freue mich auf die Zeiten, wo Leistung wieder den Ton angibt. Hat er recht?
Ich finde den Leistungsbegriff super spannend, weil ich glaube, dass der sehr relevant ist. Und ich würde wieder so einmal zurücktreten und den ein bisschen größer ziehen und sagen, wie anerkennen wir denn auch unterschiedliche Leistungen in der Gesellschaft in einer Form, dass so das Engagement wieder steigt? Weil ich glaube, auf zwei Ebenen, jetzt aus der Nachhaltigkeitsperspektive betrachtet, wird das eben sehr zurückgeschraubt. Die systemrelevanten Jobs war ja so ein Begriff, den haben wir in Corona entdeckt und haben geklatscht. Aber die Arbeitsbedingungen für die Personen haben sich wirklich nicht unbedingt verbessert.
Und wenn mit Klatschen alleine nicht funktioniert.
Exakt. Und dann sehen wir jetzt natürlich eine riesige Krise da aufkommen, einfach weil wir überhaupt nicht die Anzahl von Ausbildungsplätzen oder BewerberInnen haben, um das zu puffern. Was wir, glaube ich, alle wissen, ist eigentlich eine unfassbare Leistung, die sehr unbeachtet und auch nicht besonders wertgeschätzt wird, wenn man die Reputationsskalen anguckt und die Vergütungsskalen, tun mir das da keinen Gefallen. Das heißt, ich muss auch erstmal überlegen, wie rede ich über, wer leistet eigentlich? Und momentan haben wir das wieder sehr fokussiert auf Industrie, auf die Wirtschaft, die wir dann sehr stark mit der technologischen Entwicklung, der Schwerindustrie etc. zusammenbringen. Aber all die, die drumherum die Gesellschaft zusammenhalten, sind so ein bisschen rausgefallen. Und ich glaube, dass das relevant ist, das nicht zu vergessen, dass wir dieses Leistungspaket groß machen. Das Zweite ist, wie kann ich für Leistung vergütet werden, die zum Beispiel aus den Ökosystemen kommt? Weil wir da unheimlich viel kaputt machen, nur weil wir es nicht sehen. Was leisten die Bienen zum Beispiel im Vergleich zu, was würde uns das kosten, wenn wir das alles mit Roboter, Drohnen und sowas machen müssten. Das heißt, wie können wir auch da die Vergütung für Personen, die sich um den Erhalt dieser Ökosysteme kümmern, nach oben bringen, weil das momentan auch rausfällt.
Was Sie da erzählen, ist ja im Grunde eine Verschiebung von Werten. Also eine Werteverschiebung.
Exakt, dass wir gucken, welche Leistung ist denn eigentlich das, die unsere Gesellschaft zusammenhält und wie können wir dann das Engagement für gute Ergebnisse wieder nach oben bringen. Da bin ich total dabei. Und ich glaube, dass das auch da so einen gesellschaftlichen Kontrakt braucht. Auf der einen Seite finde ich dieses Krankschreiben auf der Bettkante aus dem Telefon. Ich glaube, wir kennen alle den Schweinehund, ist echt eine blöde Idee. Also das sollte man aus meiner Sicht dringend zurücknehmen. Und dann auf der anderen Seite aber auch vielleicht nicht ganz so doll mit dem Koffer rasseln und zu sagen, wir sind eigentlich schon kurz davor auszuwandern und hinterziehen Steuern im wirklich exorbitanten Maßstab, weil wir können. Das ist ein anderes Checkout-Mechanismus. Ne? Also die können checken geradeaus. Und dadurch haben wir so den Eindruck, warum sollen wir denn noch uns richtig investieren? Und deshalb glaube ich, dass dieses Zusammenwirken und gemeinsam sehen, was in der Summe rauskommt, total wichtig. Und dann ja. All in. Alle bitte jetzt mal ein bisschen hands on deck.
Mhm. Aber das klingt zu abstrakt. Also wie machen? Ich meine, wenn Sie jetzt mal diese Personengruppe rausnehmen, steht selbstverständlich jedem und jeder frei, zu leben, wo man möchte. Man kann natürlich auswandern. Aber Sie sagen ein Stück weit auch, es ist ein bisschen unanständig zu sagen, ich kann jetzt gehen, hier gefällt es mir nicht mehr, ich hau ab, anstatt mit anzupacken. Aber wie mit anpacken?
Ich finde es nicht unanständig. Was ich dann doof finde, ist die ganze Zeit noch hier alles schlecht zu reden. Dann packe ich halt meinen Koffer und ich gehe. Diese Entscheidung ist ja völlig okay. Aber vorher hier noch so lange trommeln, um für mich noch politische Vorteile rauszubringen und zu sagen, erst dann würde ich mich eventuell gewillt zeigen zu bleiben, das finde ich unanständig, ja. Also dann kann ich ja einfach woanders hingehen. Und deshalb finde ich, Politikpakete wären wichtig. Wir haben das ja auch gesehen, dass die Bauern und Bäuerinnen natürlich wütend werden, wenn nur bei ihnen der Agrardiesel gestrichen wird. Aber ein Dienstwagenprivileg ist überhaupt kein Thema, obwohl das ein Zehnfaches im Grunde genommen im Haushalt einsparen würde. Oder wie können wir tatsächlich Pflegeberufe und die Anreize dort und die Vergütung dort parallel zu vielleicht dem Schutz von Arbeitsplätzen in anderen Sektoren mitbedienen? Mhm. Also es braucht eine Zusammenschau von Leisten. Was brauchen wir an Leistung und wie kann man dann mehr Gleichwertigkeit zwischen den Sektoren dazu gewinnen? Dann ist es auch leichter für mich, einen Job in einem Sektor loszulassen und in den anderen rüberzugehen, ohne dass ich das Gefühl habe, mein ganzer Lebensstil bricht zusammen.
Rücksichtsvolle Umgangsformen und eine möglichst tatsachengetreue Diskussion müssen erhalten werden. Das haben Sie in einem Interview kürzlich gesagt. Erinnern Sie sich?
Bestimmt. Nein, im Moment ist es ja zum Glück wieder relativ viel Suche nach den Grundlagen von Demokratien und dann darüber auch mal zu sprechen, was wir da eigentlich für Errungenschaften hatten, erlaubt uns vielleicht auch besser, sie zu verteidigen.
Also Sie haben dieses Thema angesprochen, rücksichtsvolle Umgangsformen, und es scheint ja irgendwie so, als würden wir uns gerade in eine ganz andere Richtung bewegen.
Ja. Und ich meine, je mehr gestresst wir sind und je mehr wir auch Angst haben, dass wir die Stresssituation nicht aufgelöst bekommen, umso mehr Potenzial für etwas aggressivere Ausbrüche haben wir ja auch. Also das ist ja ein bisschen Selbstkenntnis und Erfahrung. Und zu überlegen, wie schulen wir uns und helfen uns gegenseitig vielleicht für eine konstruktive und etwas sachlich orientiertere Variante mit Stresssituationen umzugehen, das ist Teil von Bildungssystemen, die gut funktionieren. Das ist Teil von Mediation, das ist Teil von psychoanalytischer Betreuung vielleicht, damit ich weiß, wo meine Triggerpunkte sind. Also es gibt ja sich selber kennenlernen und überlegen, welche Umgangsformen haben sich bewährt und nicht und welche Prozesse, wie könnte man die moderieren, haben sich da bewährt. Das wissen wir auch alles. Deshalb glaube ich, ist es wichtig, das eben zu verteidigen.
Mhm. Sie fordern auch im gleichen Interview, Anstand und Fairness in der Politik wieder ernster zu nehmen. Mhm. Wie kann man das machen?
Also zwei Dinge wissen wir eben aus den Umfragen, dass faire Gestaltung von politischen Maßnahmen ganz zentral ist. Und ich denke, wenn wir so reinfühlen, was ist ein Wert, den teilen wir alle, den spüren wir ja fast körperlich, dann ist Fairness schon etwas, was sehr universell ist. So. Und die andere Sache ist natürlich Anstand, wenn wir sagen, unter welchen Bedingungen legitimiere ich eine Machtabgabe. Das ist ja eigentlich, dass ich beauftrage, andere Menschen Regeln zu machen, von denen ich betroffen bin. Ja. Dann möchte ich ja wissen, wieso machen die diese Regeln, wieso sehen die für notwendig oder wünschenswert an. Und vor allem ist das auf einer gewissen Faktenbasis gut aufgebaut, damit ich auch die Wirkung, die sie versprechen, für voll nehmen kann. Also mich darauf verlassen kann, dass auch diese Wirkung eintreten wird. Und das schaffe ich ja nur, wenn nach bestem Wissen und Gewissen, deshalb ist das in den Amtseiden ja durchaus auch eingebaut, agiert wird. Und wenn das zunehmend einfach aus dem Fenster geschossen wird, weil man fröhlich frei behauptet, auch das sind übrigens die Zahlen und so wird sich das ausgehen und das wird funktionieren, dann erodiert dieses Vertrauen natürlich komplett.
Sie meinen ja nicht nur die Politik, sondern wahrscheinlich auch die Wirtschaft. Und da kommt jetzt Thomas Kühlmann aus Filderstadt ins Spiel, SWR1-Hörer, der sagt, guten Tag, Anstand, den gibt es nicht in der Wirtschaft. Das geht nicht, Profitmaximierung geht nur ohne Anstand.
Also eine schlimme Diagnose, ne? Weil wir im Prinzip ja gesagt haben, Wirtschaften ist die ja privat organisierte Lösungssuche für Bedürfnisse unserer Zeit. So kann man es vielleicht mal zusammenfassen. Ist ja eigentlich was total Konstruktives, Positives und durch Arbeitsteilung auch Konnotiertes. Und ich glaube auch nicht, dass das für alle Unternehmen gilt. Ich glaube schon, dass die Praxis dieses ich fokussiere auf Profit und Gier und Ellbogen normalisiert wurde. Und weil wir, das heißt nicht, dass nicht andere Unternehmen und diese Beispiele auch überall es noch gibt. Und natürlich können wir auch da überlegen, unter welchen Rahmenbedingungen kann es leichter werden, dieses nachhaltige und auch gemeinwohlorientierte Wirtschaften wieder wahrscheinlicher zu machen. Also es leiden ja auch viele unter dem Druck und sagen, ich weiß, ich muss da jetzt irgendwie schlechtere Qualität anbieten, nur weil ich öfter absetzen muss. Ich weiß, ich muss die ganzen Leute rausschmeißen, weil der Private Equity Investor das will. Aber die Qualität der Versorgung auf meiner Station oder den Menschen gegenüber leidet kolossal. Also wir zwingen ja viele tätige Menschen, sei es Designer, Ingenieurinnen oder Pfleger und Krankenschwesterinnen, ihre Tätigkeit, ihre Berufung qualitativ minderwertig auszuleben, weil das im Grunde genommen ökonomisch so vorgesehen ist und der Druck kommt. Und da wissen wir ja, dass das System irgendwie falsch kalibriert ist. Und das wäre ja wichtig, damit wir sagen können, was sollten wir denn strukturell ändern, damit wir wieder das Beste in die Welt bringen können.
Wir haben einen SWR1-Hörer, der sich bei uns meldet, Valentin aus Tübingen, der sagt, Wohlstand für alle, den wird es nie geben. Darüber haben wir ja vorhin schon mal gesprochen, weil Sie gesagt haben, das ist ein Wert, der Wohlstand für alle. Und vorhin schon so angedeutet, dass ich daran zweifle. Waren wir schon mal an einem Punkt, an dem wir diesem Ziel nahe waren?
Mhm. Wichtig ist ja Ziel. Ein Zielwert hat ja immer eine Idealorientierung. Das heißt, ich habe eine Richtung und eine wünschenswerte Zukunft markiert. Und dann ist natürlich eine Gesellschaft oder eine andere Gruppe aufgerufen, zu überlegen, wie kommen wir dem möglichst nah. Wann wir die exakt erreicht haben, das wird auch unterschiedlich wahrscheinlich bewertet werden. Aber die Orientierung ist ja eine hilfreiche. Und das Wichtige dann ist zu überlegen, wie wird eigentlich Wohlstand definiert? Und das ist in den Lexika so als ein materielle und immaterielle Bedürfnisse, die befriedigt werden. Und dann muss ich natürlich schauen, okay, unter welchen Bedingungen versuche ich, diese Bedürfnisse zu befriedigen? Und wie sind die besten Lösungen dafür? Und da sehen wir natürlich, dass wir mit diesem totalen Fokus auf immer mehr Zeug haben und immer mehr größere Wohnflächen, größeres Auto, mehr Urlaubsreisen, mehr Klamotten eine sehr einseitige Idee verfolgt haben, die uns jetzt die Grundlagen von zukünftigem Wohlstand ja auch kaputt machen.
Warum?
Naja, weil irgendwann das Klima halt die Dächer abräumt und die Täler überflutet, weil wir Wasserkreisläufe torpedieren und dann haben wir nicht mehr genug Grundwasser drin, weil wir die Arten so ausrotten beziehungsweise ihre Lebensräume so klein machen, dass sie sich nicht mehr regenerieren und dann müssen wir doch die Drohnen in die Bestäubung bringen und das wird echt teuer. So, also es ist ja eigentlich faszinierend, wie wenig wir darauf achten, was für unglaubliche Wohlstandsangebote aus funktionierenden Ökosystemen uns in Form von Ressourcen, in Form von gereinigter Luft, gereinigtem Wasser, Nahrung immer wieder angeboten werden.
Und das waren ja auch Themen, die Sie vertreten haben. Zeitlang gab es da auch sehr, sehr viel Gehör dafür. Mhm. Man hat das Gefühl, das hat sich irgendwie verändert, ist ins Hintertreffen geraten. Wenn ich jetzt hier Valentin zum Beispiel noch weiter lese, dann schreibt er auch, wir sehen ja heute schon, wie die Deindustrialisierung voranschreitet und das heißt Wohlstandsverlust. Er benutzt diesen Begriff Deindustrialisierung. Gehen Ihnen da als jemand, der auch sagt, mehr Wohlstand ist nicht automatisch besser oder das, was wir als Wohlstand definieren, sollte sich verändern, gehen Ihnen da aktuell so ein bisschen die Argumente aus in der Diskussion?
Nee, es geht nicht darum, mehr Wohlstand wäre besser, sondern ein den aktuellen Rahmenbedingungen angepasstes Konzept von Wohlstand. Also Deindustrialisierung, es war halt ein industrielles Zeitalter. Und wir sind immer noch super in den Technologien des 20. Jahrhunderts, aber im 21. Jahrhundert sehen wir auch, dass die Idee von was ist eine industrielle Basis sich verändert, also mit Zirkularität beispielsweise, mit Immaterialisierung, mit mehr Nutzenorientierung anstatt tatsächlich viel Besitzenorientierung. Also da passiert ja eine Neukonfiguration dessen, auch was man Industrie nennen würde. Und das heißt, zu sagen, Wohlstand geht runter und Industrie geht kaputt, finde ich dann einen zu kurz gesprungen. Also ich würde mir halt wünschen zu sagen, was haben wir denn erreicht und sind Menschen nicht materiell, zumindest in den reichen Gesellschaften, sehr gut versorgt? Was wünschen sie sich tatsächlich an vielleicht immateriellen Bedürfnissen, die nach vorne rücken können? Und wie können wir eben sorgfältiger sein? Also wie kann eine Industrie des 21. Jahrhunderts genau diese Zirkularität, die Dekarbonisierung, die Regeneration der Ökosysteme tatsächlich mitdenken? Das ist ja eine andere Form des Wirtschaftens, die genauso hohe Lebensqualität mit sich bringen kann. Übrigens auch ein genauso hohes Bruttoinlandsprodukt, weil das ja immer nur die Preise misst Und die können ganz unterschiedliche Aktivitäten dahinter verstecken.
Also Sie sagen, der Wohlstandsbegriff, der wird sich als solches in Zukunft verändern. Was ist denn wichtig aus Ihrer Sicht, um den Wohlstand auch in der Zukunft weiter zu sichern?
Ich lade immer total gerne ein, weil es heißt ja immer, wir haben gar keine gemeinsame Zukunftsperspektive mehr. Und das Schöne ist ja, dass wir gar nicht so weit auseinander liegen. Und ich habe in dem Buch deshalb auch drei Initiativen zusammengefasst. Das eine sind die Nachhaltigkeitsziele, die kommen ja eher so aus der globalen Ebene und Experten getrieben. Da sind dann auch soziale, ökonomische und ökologische drin. Das nächste ist, es gab in Deutschland eine Rieseninitiative. 2013 hatten wir eine Enquete-Kommission im ganzen Bundestag zu Wohlstand, Wachstum, Lebensqualität. Allein, dass man die drei Worte benutzt hat, zeigt ja schon, dass es unterschiedliche Qualitäten sind. Und daraus hin hat Frau Merkel eine Riesenumfrage gemacht, gut leben in Deutschland. Das ging lange und da haben wir immer noch die Ergebnisse sehen, wo die Menschen gesagt haben, unter welchen Bedingungen würden sie sich denn gut versorgt, also wohlständig fühlen. Die sind sehr ähnlich wie das, was von den Experten gekommen ist, was ja eine schöne Übereinkunft ist. Und dann kann man bei der OECD, die das international zusammengetragen haben, auch 9 bis 11 Wohlstandsdimensionen für sich anschauen. Also Zugang zu Wohnraum, guter Job, Sicherheit, aber auch saubere Luft, sauberes Wasser, wo wir sagen, unter den Bedingungen fühlen sich Menschen wohl. Und da kann ich rumspielen, welche von den Dimensionen mir besonders wichtig sind. Zeigt mir dann an, in welchen Ländern die besonders geschützt sind. Dann sollte ich vielleicht nicht so viel pöbeln, bevor ich migriere, falls ich es tue. Aber ich kann natürlich auch wirklich sehen, dass unterschiedliche Wohlstandskonzepte durchaus im Angebot sind.
Ja, und Sie haben es ja formuliert auch, ein Wertekompass. Ich trage das vielleicht zum Schluss nochmal kurz vor, weil Sie von dem Gesellschaftsvertrag auch sprechen, den man beherzigen soll, Zukunftsvisionen formulieren, das gerade getan wurde, und die politischen Instrumente darauf ausrichten. Also es bleibt spannend, ob wir das hinbekommen in der Gesellschaft. Ich bedanke mich jetzt erstmal für Ihren Besuch in SWR1, Leute. Vielen Dank, Maya Güppel.
Vielen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.